Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei uns geht es heute um Leben und Tod.
You know, when they do the battles and they don't have the armor, they just get shredded into pieces.
Ohne die Rüstung werden sie im Kampf einfach zerfetzt. Fast alle sterben.
When they don't have the armor, they almost all die.
Gemeint sind hier aber nicht menschliche Soldaten, sondern Tiere tragen hier Rüstungen, um sich zu schützen. Welche Tiere das sind, das verraten wir in dieser Sendung. Ich bin Sophie Stiegler. Gerade diskutiert die Bundeskanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs darüber, wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll. Sie haben es in den Nachrichten gehört. 3,5 Wochen gelten jetzt schon die verschärften Regeln. Der R-Wert hat sich seitdem in etwa bei 1 eingependelt. Das heißt, eine infizierte Person steckt im Schnitt eine weitere an. Damit steigen die Infektionszahlen nicht mehr. Sie sinken aber auch nicht deutlich, sondern sie bleiben stabil auf hohem Niveau. Welche Maßnahmen in der Corona-Pandemie was bewirken können und wohin es jetzt noch gehen könnte, das erforscht die Physikerin Viola Priesemann am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, angenommen, wir machen jetzt ohne große Änderungen weiter wie bisher. Wie werden sich die Infektionszahlen wohl weiterentwickeln?
Ich glaube, Sie sagen das ja selber. Wenn wir genauso weitermachen wie bisher, dann werden auch die Fallzahlen sich genauso verhalten wie bisher. Nämlich, sie werden um die 20.000 Neuinfektionen pro Tag bleiben. Was bedeutet das? Bei 20.000 Neuinfektionen pro Tag sind die Krankenhäuser am Rande ihrer Kapazitäten. Es bedeutet, dass wirklich tagtäglich ja wirklich sehr, sehr viele Menschen angesteckt werden. Es bedeutet, dass die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterherkommen. Und insgesamt bedeutet es auch, dass die Fallzahlen einfach nicht runtergehen. Damit die Fallzahlen runtergehen, müssen wir einfach deutlicher eingreifen.
Wie könnten wir das tun? Was haben wir sozusagen noch im Werkzeugkasten?
Also aus unserer Sicht, aus Theoretikersicht, ist das natürlich eine Güterabwägung der Politik. Aber wir wissen natürlich, dass Schulschließungen etwas bringen. Und inzwischen wissen wir ja auch, dass man die etwas intelligent angehen kann. Da gibt es kreative Ideen, ob man das für Jüngere oder Ältere verschieden gestaltet. Also Schulschließungen sind da garantiert ein Beitrag. Jede einzelne Person kann nochmal schauen, inwiefern man seine Kontakte oder ihre Kontakte einschränkt. Es gibt noch viel Luft nach oben fürs Homeoffice. Und ich denke, wenn wir sagen, es geht jetzt wirklich um 2 oder 3 Wochen, je stärker es uns gelingt, in diesen 2 oder 3 Wochen diesen R-Wert, also die Infektionen zu senken, desto schneller ist dieser Lockdown auch vorbei. Und das ist ein sogenannter nichtlinearer Effekt. Je mehr uns das gelingt, das einzudämmen, desto schneller sind wir auch wirklich durch diesen Lockdown durch. Insofern würde es sich lohnen, jetzt nochmal alle Bausteine, die wir haben, alle, die wir uns leisten können, zu nutzen und für die 2 oder 3 Wochen sich wirklich Mühe zu geben. Denn dann sind zu Weihnachten die Fallzahlen so niedrig, dass man eigentlich keine Sorgen hat, wenn man seine Verwandten besuchen möchte.
Ich weiß, das sind immer nur so grobe Abschätzungen, aber können Sie diese Optionen, die jetzt vor uns auf dem Tisch liegen, in eine Art Rangliste bringen? Also was würde am meisten bringen und was vielleicht ein bisschen weniger?
Ja, ich möchte das nicht direkt in eine Rangliste bringen. Am Ende sind da viele Unsicherheiten immer auf den genauen Werten, wie viel etwas bringt. Der Punkt ist, wenn wir nicht konsequent durchgreifen, dann brauchen wir weit über ins nächste Jahr hinein, um die Fallzahlen wirklich deutlich runterzubekommen. Und das macht diesen großen Unterschied. Aus meiner Sicht geht es gar nicht um die Frage, was können wir hier auswählen, sondern jetzt geht es um die Frage, was können wir alles in den Ring werfen, um die Fallzahlen runterzubekommen, damit wir sie schnell gesenkt haben können.
Wenn wir mal auf das gucken, was die Bundesländer vorgeschlagen haben an Änderungen, man soll sich nur noch zu 5 treffen statt zu 10. Und es gilt eine erweiterte Maskenpflicht an Orten, wo sich viele Menschen begegnen. Was würden Sie sagen, wie wirksam können solche Maßnahmen sein?
Also diese beiden Maßnahmen zusammen ist natürlich schwer einzuschätzen, wie viel es wirklich bringt. Aber die werden nicht diese 30% Reduktion bringen, die wir brauchen, um von einem R gleich 1 auf ein R gleich 0,7 zu kommen. Dafür brauchen wir definitiv mehr. Wir wissen aus Studien, dass die Schließungen von Schulen und Universitäten im Frühjahr etwa 30% gebracht haben. Aber man muss dazu sagen, dass das ja der Vergleich von vor Corona zu jetzt ist. Der Grund, warum wir jetzt nicht genau sagen können, wie viel es bringt, liegt einfach daran, dass es ja jetzt schon Hygienemaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen auch an den Schulen und Universitäten gibt. Insofern sind es sicherlich nicht 30%, die das jetzt bringen würde, aber es würde sicherlich das ist jetzt eine grobe Abschätzung von mir, 10, 15% bringen können. Und dann brauchen wir noch 2, 3 andere Bausteine, damit wir auf die 30% kommen.
Würden Sie sagen, dass wir nicht drumherum kommen, die Schulen wenigstens teilweise zu schließen?
Ich würde sagen, dass man sich sehr genau überlegen sollte, ob man einen kurzen, harten Lockdown haben möchte und danach auch durch ist und danach viel mehr lockern kann, als wir es jetzt zurzeit während dem Soft-Lockdown haben. Oder ob man die Schulen offen lassen möchte und riskiert, dass die Fallzahlen nicht sinken. Wir können aber auch einfach in andere Länder schauen. Irland hat relativ früh reagiert, auch mit einem Soft-Lockdown. Die haben die Schulen auch erstmal offen gelassen. Die Fallzahlen haben sich stabilisiert oder sind weniger schnell gewachsen. Und irgendwann haben sie sich entschieden, die Schulen auch zuzumachen. Und 2 Wochen Schulschließung in der Größenordnung haben da dann auch gereicht. Israel ist ganz ähnlich gewesen, haben auch länger versucht, einen Soft-Lockdown zu machen und haben dann einen starken gemacht. Die Fallzahlen sind dann sehr erfolgreich gesunken. Das funktioniert. Also wir wissen aus der ersten und aus der zweiten Welle, dass wenn man stark durchgreift und sich wirklich Mühe gibt, dann gehen die Fallzahlen auch sehr, sehr zügig runter.
Eine Zeit lang wurden ja Schnelltests als Wundermittel in der Pandemie gehandelt. Zum Teil testen Länder wirklich fast die ganze Bevölkerung durch. Wäre das auch eine Option für Deutschland?
Ja, bei Schnelltests ist das Tolle, dass sie schnell sind. Das Problem ist, dass sie eben falsch positive Ergebnisse bringen. Das heißt, sie bringen vor allen Dingen dann was, wenn sowieso schon sehr viele Menschen eigentlich positiv sind, infiziert sind und man die detektieren möchte. Und sie bringen auch dann was, wenn man schon Verdacht hat, dass eine Person Covid-positiv sein könnte, entweder wegen Symptomen oder wegen anderen Gründen. Also wenn man davon ausgeht, dass 1% der Bevölkerung aktiv infiziert ist, dann lohnen sich Schnelltests, um einfach einen solchen massiven Ausbruch wieder in den Griff zu bekommen. Aber davon sind wir in Deutschland derzeit noch weit entfernt.
Was halten Sie denn von den Überlegungen über Weihnachten und vielleicht auch über Silvester, so eine Auszeit von den Kontaktbeschränkungen zu nehmen?
Ich denke, dass das absolut gar kein Problem wäre, wenn die Fallzahlen bis dahin niedrig sind. Es ist ein gewisses Risiko, eventuell sogar ein deutliches Risiko, bei hohen Fallzahlen und vor allen Dingen bei einer hohen Dunkelziffer so viele Kontakte zu haben. Aber, und das verstehe ich auch, Weihnachten ist ein besonderes Fest. Man möchte sich treffen und man muss dort eine Güterabwägung finden.
Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation war das. Sie sagt, um das Coronavirus in den kommenden Wochen wirksam einzudämmen, sollten wir alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Das beinhaltet auch Schulklassen nach Hause zu schicken. Die ganze Bevölkerung mit Schnelltests durchzutesten, gehört nicht dazu. Acromyrmex echinatior lebt in riesigen Kolonien mit 5-6 Millionen Tieren. In den Urwäldern Mittel- und Südamerikas sind sie nicht allein, sondern die nächste Riesenkolonie ist nur 100 oder 150 Meter weit weg. Da gibt es schon mal Krieg ums Essen. In dem Fall sind das Blätter, denn die Art Acromyrmex echinatior gehört zu den Blattschneiderameisen. Und jetzt ist was rausgekommen, was lange Zeit übersehen wurde. Die Evolution hat die Ameisenart mit einem Vorteil versehen. Dagmar Röhrlich erzählt uns, welcher das ist.
Acromyrmex echinatior wird schon seit vielen Jahren erforscht. Mehr noch, unter Ameisenfans ist die Art beliebt, wird oft auf Auktionen verkauft. Eigentlich sollte also so ziemlich alles über sie bekannt sein. Trotzdem ist noch niemandem eine Besonderheit bei den Arbeiterinnen aufgefallen, bis sich Hong Jili mit ihnen zu beschäftigen begann.
Die Kollegen haben mir gesagt, dass bei diesen Ameisen das Chitin-Außenskelett mit Wachs überzogen sei. Viele Insekten haben einen solchen Wachsüberzug. Doch mit welchem Lösungsmittel ich es versuchte, das Wachs ging nicht ab. Da begann ich zu überlegen, ob es sich um einen mineralischen Überzug handeln könnte. Also habe ich die Geologen überzeugt, diese Ameisen zu röntgen. Geologen mögen keine organischen Proben, aber ich sagte ihnen, dass es wohl so etwas wäre wie ihre Steine. Sie lachten und dann haben wir die Ameisen geröntgt. Und dabei die ganze Zeit über diese Geschichte gelacht. Und es stellte sich heraus, dass wirklich so etwas wie Stein auf den Ameisen war.
Genauer, das Außenskelett der Ameisen besteht aus Kalzit. Dem Mineral aus dem Kalkstein ist, beschreibt Hong Jili, der damals an der University of Medicine forschte. Die Insekten tragen also eine Art Rüstung. Damit hatte das Forschungsteam nicht gerechnet. Zwar besitzen auch Krebstiere Chitinpanzer, die mit Kalkeinlagerungen verstärkt sind. Doch bei Insekten war dieses Phänomen bislang noch nicht beobachtet worden. Als nächstes untersuchten die Forscher, woher der Kalzit auf den Ameisen stammt. Vielleicht von Bakterien oder Pilzen. Nein, sagt Pupa Gilbert von der University of Wisconsin in Madison.
Wir sehen in der Tat, wie dieses Material als kalziumreiche Partikel von innen durch das Chitin-Außenskelett nach außen transportiert wird und dann dort kristallisiert.
Wie der Mechanismus genau funktioniert, ist offen. Wenn die junge Arbeiterin schlüpft, dann besteht ihr Außenskelett nur aus Chitin. Der Kalk wird erst allmählich eingelagert, mit zunehmendem Alter, immer mehr. Und es gibt eine Besonderheit. In diese Kalzitminerale ist viel Magnesium eingebaut.
Der einzige andere Fall, den ich kenne mit so einer Zusammensetzung, ist die Spitze der Seeigelzähne. Die ist extrem hart und extrem steif und extrem stark. So stark, dass sie Löcher in Felsen beißen können.
And form holes into rocks.
Der Magnesiumanteil macht auch den Ameisenpanzer härter und widerstandsfähiger. Doch wozu? Um das herauszufinden, ließen Forscher die Arbeiterinnen der kleineren Acromyrmex-Ameisen auf die Soldaten einer anderen, viel größeren Art von Blattschneiderameisen treffen, erzählt Cameron Curry von der University of Madison.
Well, if you need armor, the major advantage of armor is in ant wars.
Wir sagten uns, dass eine solche Rüstung den größten Vorteil in einem Ameisenkrieg bringen dürfte. Und im Experiment war dann ganz klar, junge, ungepanzerte Acromyrmex-Ameisen werden von den Soldaten einfach geschreddert. Es überlebt kaum eine. Die gepanzerten hingegen gewinnen, fast alle überleben und die Soldaten der Riesenameisen sterben. Es ist also wie eine magische Rüstung, die den Schwächling dominant macht.
In Mittel- und Südamerika, wo die nächste Kolonie feindlicher Blattschneiderameisen nie weit weg ist, bedeutet die Panzerung einen wichtigen Vorteil im Wettrüsten. Außerdem schützt sie die Arbeiterinnen anscheinend recht gut vor normalerweise tödlichen Pilzinfektionen. Sie hat also mehr als nur einen Vorteil. Und so wundert es nicht, dass die Evolution sie auch nicht nur einmal hervorgebracht hat. Inzwischen haben die Forscher sie auch bei einer anderen Art gefunden. Und die Suche geht weiter.
Ameisen in einer Rüstung, Dagmar Röhrlich hat für uns berichtet. Wer ein Smartphone oder einen Computer der neuesten Generation hat, der nutzt sie schon. Mikrochips, die so klein sind, dass sie nur mit Hilfe spezieller Laser und Spiegel hergestellt werden können. Und die kommen aus Deutschland. Piotr Heller stellt eine der drei Entwicklungen vor, die für den Deutschen Zukunftspreis nominiert sind.
Wenn man über die Entwicklung von Mikrochips spricht, kommt die Rede immer schnell auf das Moore'sche Gesetz, formuliert vom Intel-Mitbegründer Gordon Moore. Es besagt, dass sich die Dichte der Transistoren auf einem Computerchip etwa alle 2 Jahre verdoppelt. Für die letzten 50 Jahre bedeutet das:
1970 hatten wir auf einem Mikrochip noch ca. 1000 Transistoren. Auf UV-Chips der allerneuesten Generation befinden sich mehr als 15 Milliarden Transistoren auf einer Fläche, die kaum so groß ist wie ein Fingernagel.
Erklärt Peter Kürz von der Halbleitersparte des Optikkonzerns Carl Zeiss. Computerchips werden seit Jahrzehnten mittels Lithografie hergestellt. Man projiziert dabei ein Bild der Struktur des Mikrochips auf eine Siliziumscheibe, die mit Fotolack beschichtet ist. Auf der belichteten Scheibe werden dann die Halbleiterstrukturen aufgebracht. Wie klein diese werden können, hängt von der Wellenlänge des Lichts ab, das bei der Lithografie verwendet wird. Bis zuletzt nutzten praktisch alle großen Chiphersteller UV-Licht mit 193 Nanometern Wellenlänge. Doch diese Technik stößt allmählich an ihre Grenzen. Damit das Moore'sche Gesetz auch weiterhin gilt, musste eine neue Lichtquelle mit kleinerer Wellenlänge her, um noch feinere Strukturen erzeugen zu können. Der niederländische Weltmarktführer für Lithografiemaschinen, ASML, setzte auf EUV, extrem ultraviolettes Licht.
ASML hat zusammen mit Trumpf eine einzigartige Lichtquelle entwickelt.
Trumpf ist ein schwäbischer Maschinenbaukonzern, der sich auch auf Lasertechnik spezialisiert. Die Lichtquelle, die dort entwickelt wurde, hat es wirklich in sich. Sie besteht aus einer Vakuumkammer, in die pro Sekunde 50.000 Tröpfchen aus flüssigem Zinn hineingeschossen werden. Dann feuert ein Hochleistungslaser auf diese Tröpfchen.
Jedes einzelne dieser Tröpfchen wird zunächst mit einem Vorpuls etwas aufgeweitet. Dann kommt der zweite Laserpuls und es entsteht ein Plasma, das 220.000 Grad Celsius heiß ist, ca. 40 Mal heißer als die Oberflächentemperatur der Sonne. Dieses Plasma strahlt das UV-Licht ab.
Das Licht aus dem Zinnplasma muss nun über eine Maske mit den Chipstrukturen auf die Siliziumscheibe gelenkt werden. Das übernehmen 6 speziell angefertigte Spiegel von Zeiss.
Schauen wir erstmal auf die mechanischen Anforderungen. Die Spiegel müssen absolut stabil stehen. Aktuatoren und Sensoren in der Zeiss-Optik arbeiten so präzise, dass man mit einem über diese UV-Spiegel umgelenkten Laserstrahl einen Golfball auf der Mondoberfläche treffen könnte, also über eine Entfernung von fast 400.000 Kilometern.
Auch die optische Qualität der Spiegel muss hohen Anforderungen genügen, ihre Oberfläche extrem glatt sein.
Auch hierzu ein Vergleich. Wenn wir einen UV-Spiegel auf die Größe Deutschlands vergrößern würden, dann wären die größten Abweichungen von der Sollform gerade mal 0,1 Millimeter groß.
Um solche Präzision zu erreichen, werden die Spiegel zunächst geschliffen, dann von Robotern poliert und dabei ständig vermessen. Die letzten winzigen Unebenheiten werden mit Ionenstrahlen weggeschossen.
Dieser Ablauf dauert für Spiegel unserer neuesten EUV-Optik insgesamt über ein Jahr. Wir haben mehr als 1000 Mitarbeiter, Wissenschaftler und Technologen, die an diesem Thema arbeiten.
Am Ende bestehen die Spiegel aus mehr als 100 Nanometer dünnen Einzelschichten. An deren Entwicklung war auch das Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik beteiligt. Der Physiker Sergej Julin vertritt es deshalb im Team der Nominierten für den Zukunftspreis. Der niederländische Auftraggeber ASML hat heute über 100 der bislang einzigartigen EUV-Lithografie-Maschinen mit den Lichtquellen und Spiegeln aus Deutschland verkauft. Seine Kunden sind Chiphersteller wie Samsung und TSMC aus Taiwan, die damit die neueste Generation von Computerprozessoren produzieren. EUV-Lithografie gilt heute als Schlüsseltechnologie für die digitale Revolution. Doch der Weg zum Erfolg war kein Spaziergang. Die Herausforderung bestand darin, Lichtquellen, die im Labor bereits funktionierten, so zu optimieren, dass ihr Einsatz wirtschaftlich wird. Der dritte Nominierte, Michael Kösters von Trumpf, erklärte das bei einer Präsentation in München so.
Die 10 Jahre, die ich jetzt in dem Projekt tätig bin, war halt schon getrieben von der Suche nach Leistung in der Quelle. Und da hat man schon lange ein bisschen auf der Stelle getreten oder auf niedrigem Niveau Zuwächse erzielt. Und erst in den Jahren 2016, 17, 18 hat man da wirklich dann Sprünge gemacht hin zu einer Leistung der Quelle, die dann auch wirklich einen wirtschaftlichen Einsatz erlaubt. Und das war schon eine längere Durststrecke, auch mit durchaus Zweifeln bei mir selber, ja, ob man das erreichen würde.
Trotz dieser Zweifel, mit Forscherdrang und Ingenieurskunst gelang es den Nominierten für den Zukunftspreis, die Hürden zu nehmen und den Weg dafür zu ebnen, dass das Mooresche Gesetz in der Halbleiterproduktion auch weiterhin gültig bleibt.
Piotr Heller hat uns die Lithografie mit extrem ultraviolettem Licht vorgestellt. Ob die Innovation den Deutschen Zukunftspreis bekommt und damit auch das Preisgeld von 250.000 Euro, die Jury weiß das schon. Sie hat in den vergangenen Stunden entschieden. Bald wissen wir es auch. In gut einer Stunde ab 18 Uhr beginnt die Verleihung mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dazu gibt es auch einen Livestream. 3 Projekte sind insgesamt nominiert. Die anderen beiden haben wir in den vergangenen Sendungen vorgestellt. Und jetzt ist Zeit für die Wissenschaftsmeldungen mit Lucian Haas.
Hummeln haben eine genaue Vorstellung ihrer Körperausmaße. Und die umfasst sogar ihre Flügelspannweite im Flug. Das haben Forschende aus Australien in Versuchen herausgefunden. Bei den Experimenten mussten Hummeln durch einen Tunnel mit verschiedenförmigen Engstellen fliegen. Manche davon waren schmaler als die Spannweite der Hummeln, aber breit genug, dass die Tiere quer hindurch passten. Die Hummeln flogen vor den Engstellen erst auf und ab, um sie gewissermaßen auszumessen. Die engsten Bereiche passierten sie dann seitlich fliegend, was zeigte, dass sie die Länge und Breite des eigenen Körpers im Flug durchaus abschätzen können. Das zeige, dass auch kleine Insekten zu komplexen kognitiven Prozessen wie der Wahrnehmung der eigenen Körpergröße fähig seien, schreiben die Forschenden im Fachmagazin PNAS. Eine künstliche Intelligenz kann wissenschaftliche Studien in einem Satz zusammenfassen. Ein Forschungsteam des Allen Institute for Artificial Intelligence hat die spezielle Software entwickelt und ihr den augenzwinkernden Namen TLDR gegeben. TLDR ist eine im Internet gebräuchliche Abkürzung für Too Long Didn't Read, also zu lang, hab's nicht gelesen. TLDR wertet automatisch die Zusammenfassung, die Einleitung und die Schlussfolgerung von Forschungsarbeiten aus. Das neuronale Netz wurde anhand von zehntausenden Texten darauf trainiert, prägnante Sätze zum Studieninhalt zu liefern. Die künstliche Intelligenz soll Forschende dabei unterstützen, über Suchmaschinen schneller die für sie relevanten Studien zu finden. In der auf akademische Veröffentlichung spezialisierten Suchmaschine Semantic Scholar ist das TLDR-Tool seit dieser Woche bereits integriert. Dünne Wasserfilme lassen Coronaviren länger aktiv bleiben. Das berichten Forscher des Indian Institute of Technology in Bombay im Fachmagazin Physics of Fluids. Die Wissenschaftler waren der Frage nachgegangen, warum Coronaviren auf manchen Oberflächen noch Stunden bis Tage lang aktiv sein können, obwohl die Aerosoltröpfchen, in denen sie darauf landeten, schon lange verdunstet sind. Computersimulationen ergaben, von jedem Tropfen bleibt ein ganz dünner, nicht sichtbarer Wasserfilm noch länger auf den Oberflächen haften. Die Wassermoleküle darin können sich nur schwer davon lösen, weil sie durch sogenannte Van der Waals-Kräfte an den Untergrund gebunden bleiben. Und in diesem dünnen Wasserfilm bleiben dann auch die Viren intakt. Je nach Material sind die Van der Waals-Kräfte aber unterschiedlich stark. Auf Glas und Kunststoff zum Beispiel halten sich die Wasserfilme länger als auf Metall. Und das stimme mit den in anderen Studien beobachteten Nachweiszeiten der Viren auf verschiedenen Oberflächen überein, so die Forscher. Zwei kostbare Notizbücher des britischen Naturforschers Charles Darwin sind spurlos verschwunden. Vermutlich wurden sie schon vor rund 20 Jahren aus der Universitätsbibliothek in Cambridge gestohlen. Allerdings zeigte die Universität den Fall erst jetzt bei der Polizei an. Jahrelang waren Bibliotheksmitarbeiter davon ausgegangen, dass die Notizbücher, nachdem sie im Jahr 2000 für einen Fototermin aus dem Archiv geholt worden waren, nur falsch zurückgeräumt wurden. Doch mehrere systematische Suchen blieben bisher vergeblich. Jetzt wurden die Manuskripte in die Datenbank von Interpol für gestohlene Kunstwerke aufgenommen. Eines der Notizbücher enthielt eine der ersten Skizzen Darwins zum Baum des Lebens. Der Stammbaum wurde zum Symbol der Evolutionsforschung. Dinosaurier wuchsen unterschiedlich schnell. Manche Arten erreichten schon nach wenigen Jahren ihres Lebens eine gigantische Größe und waren damit ausgewachsen. Andere wuchsen hingegen langsam und ein Leben lang. Das berichten Forschende aus den USA im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B. Sie analysierten versteinerte Knochen verschiedener großer Saurier. In Querschnitten der Knochen sind baumringartige Linien zu erkennen, die das Wachstum widerspiegeln. Beim Vergleich dieser Muster zeigte sich, Dinosaurier der Art Tyrannosaurus Rex beispielsweise hatten schon verhältnismäßig jung einen Wachstumsschub, erreichten mit 20 Jahren bereits eine Länge von 13 Metern und wuchsen danach nicht mehr. Entferntere Verwandte der Tyrannosaurier, sogenannte Allosaurier, wurden zwar ähnlich groß, erreichten diese Maße aber erst mit 50 Jahren, nachdem sie Jahr für Jahr weiter gewachsen waren.
Die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas. Von deutschen Innovationen haben wir schon gehört in dieser Sendung. Um eine ganz andere deutsche Innovation, bisschen älter, geht's jetzt.
Sternzeit, 25. November. Zweifel an der Himmelsscheibe von Nebra. Auf der grün angelaufenen Bronzeplatte glitzern golden ein großer Kreis, eine Sichel und 32 Punkte. Die Himmelsscheibe von Nebra, benannt nach ihrem Fundort, ist eines der bekanntesten archäologischen Stücke Deutschlands. Sie ist 1999 von Raubgräbern in Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Erst 3 Jahre später kam sie in die Hand von Fachleuten. Da waren alle direkten Spuren, die ihr Alter verraten könnten, unrettbar verloren. So ließ sich nur indirekt ermitteln, dass die Scheibe wohl etwa 3700 Jahre alt ist. Damit wäre sie die weltweit älteste bekannte Darstellung des Himmels. Nach einer Theorie ist sie eine Merkhilfe, um mit Schaltmonaten den Mondkalender im Takt mit dem Sonnenlauf zu halten. Doch jetzt zweifeln zwei Forscher den genauen Fundort und das Alter an. Nach Analyse aller Veröffentlichungen und Gerichtsakten kommen sie zu dem Schluss, dass die Himmelsscheibe nur rund 2500 Jahre alt ist. Die Kritiker bemängeln, dass längst nicht alle Daten für die Allgemeinheit zugänglich seien. Tatsächlich ist bis heute keine komplette Röntgenaufnahme der Himmelsscheibe veröffentlicht, nur ein kleines Teilstück. In der Astronomie ist ein Verschluss von Daten extrem unüblich. So sind die Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops oder der Europäischen Südsternwarte meist nach einem Jahr für alle zugänglich. Vielleicht tauschen jetzt auch die Archäologen ihre Daten aus, um zu klären, ob die Himmelsscheibe von Nebra 1000 Jahre jünger ist als bisher gedacht.
Das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Und gleich nach den Nachrichten geht es um Überlegungen, das Infektionsrisiko in der Deutschen Bahn zu senken.